Ja, herzlich willkommen bei unserem Experiment. Vier Prediger. Wir haben uns jetzt nicht getroffen vorher. Wir hoffen, wir widersprechen uns nicht. Aber ich denke, nein. Das ist eigentlich, was wir jetzt machen, Teil der Reihe der widersprüchliche Gott. Wir hatten bisher drei Themen. Wir haben begonnen mit Gerechtigkeit und Gnade. Dann hatte der Markus darüber gesprochen, dass Gott der allwissende Gott ist, aber gleichzeitig auch der vergessene Gott. Und letzte Woche hat Heiko davon gesprochen, dass Gott Liebe ist, aber Gott auch hasst und gewisse Dinge hasst. Und heute geht es schwerpunktmäßig um Hiob. Und ihr das Buch Hiob kennt, ihr wisst, da liegt eine ziemliche Spannung in diesem Buch. Und letztlich steht über allem so die Frage, warum Leid? Warum leidet Hiob so? Diese Frage, darum dreht sich eigentlich das ganze Buch. Und wir werden gleich einen sehr, sehr langen Text hören. Ich weiß nicht, ob es schon mal so eine lange Textlesung hier gegeben hat wie die, aber da müsst ihr jetzt durch. Und es ist ein sehr spannender Text und auch ja, toll geschrieben. Und ich glaube, ich weiß es nicht, könnt mich revidieren, falls das nicht stimmt, aber dass wir unmittelbar von Gott einen Text haben, eine Rede haben, die so lang ist. Ich weiß nicht, ob es das nochmal so in der Bibel gibt. Ich glaube nicht. Ich wüsste jetzt gerade keine Stelle, wo das so, eher so ein Stück, wo er so unmittelbar zu Hiob spricht. Ein paar Dinge grundsätzlich zum Buch Hiob. Man weiß ja gar nicht genau, also steht nicht da, wann lebte denn Hiob ungefähr. Es gibt so ein paar Hinweise, wo man, obwohl es da nicht direkt steht, doch darauf kommen kann, in welche Zeit wir ihn einordnen müssen. Denn wir wissen am Ende, das werde ich auch gleich vorlesen, dass Hiob ja quasi das Doppelte zurückbekommt. Er wird wiederhergestellt. Er kommt durch sein Leiden durch und bekommt sozusagen das Doppelte wieder zurück. Und dann wird gesagt, dass er 140 Jahre lebte. Und die Mathematiker unter euch wissen jetzt schon, wie alt er war, nämlich 210. Also etwa 210 Jahre alt. Und wenn man dann überlegt, wer wurde denn in dieser Zeit so alt, dann sind wir so bei dem Vater von Abraham. Man kann also ungefähr sagen, in dieser Zeit, drittes Jahrtausend vor Christus, ungefähr in dieser Zeit lebt er. Das ist ja interessant, dass nach der Sintflut das Lebensalter der Menschen exponentiell abnimmt, ne, bis es so sich einpendelt auf das Lebensalter, das wir heute auch noch haben. Dann wird gesagt, dass Hiob im Land Uz lebte. Das Land Uz, das entspricht dem Land Edom, was später auch in der Bibel erwähnt wird. Also wir befinden uns etwa südlich des Toten Meeres, damit ihr das so ungefähr einordnen könnt. Und das Interessante ist auch, eigentlich das gesamte Alte Testament dreht sich um das Volk Israel. Hiob nicht. Hiob ist kein Teil vom Volk Israel, sondern er steht ja so als Einzelperson dabei. Ganz spannend, dass er eben nicht Teil dieser großen Geschichte mit Israel ist, sondern etwas für sich bildet. Wenn man das im hebräischen Original lesen würde, würde man merken, die Sprache unterscheidet sich. Und zwar die ersten Kapitel und die letzten Kapitel, die sind in Prosa geschrieben. Also in einem ganz normalen Text, ohne dass das irgendwie in Reimform oder in einer besonderen Versform wäre. Aber der Großteil des Buches, die Kapitel 4 bis 41, die sind in sehr poetischer, lyrischer Form geschrieben. Genau. Worum geht es grundsätzlich im Buch Hiob? Ich habe das eben schon mal gesagt. Ich gehe es mal kurz durch. Hiob ist ein gerechter und erfolgreicher Mann. So wird er uns vorgestellt. Gleichzeitig wird er uns als sehr liebevoller Vater vorgestellt, der sehr besorgt ist um seine 10 Kinder, der sich um sie Gedanken macht und der sogar Opfer für sie verrichtet, falls denn eines dieser Kinder gesündigt haben könnte. Also er ist ein sehr positiver Mann wird er dargestellt. Und dann wird ein Schwenk in den Himmel unternommen. Auch das ist schon sehr spannend. Wir bekommen einen direkten Einblick und wir sehen ein Gespräch zwischen Gott und dem Satan kennen. Interessant übrigens, der Begriff Satan oder der Name Satan, das bedeutet so viel wie Ankläger. Und Satan kommt und klagt, in gewisser Weise klagt er Hiob an, beziehungsweise Gott sagt zuerst und verweist auf Hiob und sagt, schau dir meinen Knecht Hiob an, und er lobt seine Gerechtigkeit und sagt, das ist einzigartig unter den Menschen, die auf der Erde leben. Und Satan erwidert, ja, aber der ist ja nur so gerecht, der verhält sich ja nur so gut, so gottesfürchtig, weil es ihm gut geht, weil es ihm materiell gut geht, weil er keine Krankheiten hat. Das ist ja einfach, dann sozusagen gottesfürchtig zu leben. Und er sagt, wenn es ihm schlecht gehen würde, er würde dich, Gott, ins Gesicht fluchen. Und Gott gibt daraufhin Satan das Recht, massiv in das Leben Hiobs einzugreifen. Einzige Bedingung, er dürfte nicht sein Leben antasten. Und jetzt wird Hiobs Leben völlig auf den Kopf gestellt. Er verliert zunächst seinen ganzen Besitz, er war ein sehr reicher Mann. Seine Kinder sterben, alle auf einmal. Und dann wird er noch zum guter Letzt von einer heimtückischen Krankheit angefallen. Und die ist so schlimm, dass seine Frau zu ihm sagt, fluche Gott und stirb. Also auch sie hat ihn quasi schon aufgegeben. Doch Hiob hält an Gott fest. Das Einzige, was er sagt, seine Geburt sei ein Fehler gewesen. Und dann kommt eigentlich schon, dass der größte Teil des Buches, dann kommen Hiobs Freunde zu ihm, um ihn zu trösten. Und dabei kommt aber auch die Frage nach dem Warum auf. Warum leidet Hiob so? Und jeder der drei Freunde, oder es sind eigentlich vier Freunde, hat eine, zuerst kommen nur die ersten drei so richtig vor, jeder der Freunde hat eine andere Theorie. Und die älteren Freunde sagen letztlich, ja, die Schuld muss bei dir liegen, Hiob. Du musst irgendetwas gemacht haben, etwas Sündhaftes getan haben. Doch Hiob verneint dies stets und sagt, und hält daran fest, dass er nichts Ungerechtes getan hat. Und es ist eigentlich immer die gleiche Struktur. Der älteste Freund erzählt zuerst etwas, darauf antwortet Hiob, dann der nächste Freund, dann antwortet wieder Hiob. Und das Ganze gibt es in drei Durchgängen. Und ab Kapitel 23 schaltet sich dann plötzlich der jüngste Freund ein, der bisher geschwiegen hat. Der heißt Elihu. Und er ist regelrecht sauer darüber, dass die drei älteren Freunde Hiobs keine gescheite Antwort gegeben haben auf das Leid, auf die Frage nach dem Leib. Und auch Hiobs Meinung passt ihm nicht. Und er macht ihm eigentlich klar, dass Gott gegenüber Hiob nicht feindlich gesonnen ist, sondern dass er ihn vielmehr durch das Leiden erzieht. Und er macht auch klar, dass Gott bewusst den Menschen 2 bis 3 Mal im Leben anspricht und auch durch Leiden anspricht, um ihn vor dem Tod, und damit ist wohl in erster Linie diese ewige Trennung von Gott gemeint, zu retten. Und er macht auch klar, dass Gott niemals ungerecht handelt und wirft Hiob vor, dass Hiobs Worte wie die Worte eines Gottlosen gewesen sind. Und dann zuletzt betont Elihu die Erhabenheit Gottes und sagt, Gott hält alles in seiner Hand und würde Gott sich zurückziehen, wir würden alle plötzlich sterben. Also allein, dass wir leben, ist ein Zeichen dafür, dass Gott uns hält. Und dann nach dieser letzten Rede des Elihu, dann fing Gott an zu sprechen. Und diesen Text, den lese ich euch jetzt tatsächlich im Ganzen vor. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzen? Wer hat das Meer mit Torflügeln verschlossen, als es hervorbrach, dem Mutterschoß entquoll, als ich Gewölk zu seinem Gewand machte und Wolkendunkel zu seinen Windeln und ich ihm meine Grenze zog und Riegel und Torflügel einsetzte und sprach, bis hierhin kommst du und nicht weiter und hier soll aufhören der Stolz deiner Wellen. Hast du einmal in deinem Leben dem Morgen geboten? Hast du die Morgenröte ihre Städte wissen lassen, damit sie die Enden der Erde erfasst, sodass die Gottlosen von ihr abgeschüttelt werden? Sie verwandelt sich wie Siegelton und alles steht da wie ein Kleid. Und den Gottlosen wird ihr Licht entzogen und der erhobene Arm wird zerbrochen. Bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres und hast du den Urgrund der Tiefe durchwandelt? Sind dir die Tore des Todes aufgedeckt worden und hast du die Tore der Finsternis gesehen? Hast du die Breiten der Erde geachtet? Teile es mir mit, wenn du das alles erkannt hast. Wo ist denn der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Und die Finsternis, wo ist denn ihre Stätte, sodass du sie in ihr Gebiet bringen könntest und dass dir die Pfade zu ihrem Haus bekannt wären? Du hast es ja erkannt, denn damals warst du schon geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen und hast du die Vorräte des Hagels gesehen, die ich aufgespart habe für die Zeit der Not, für den Tag des Kampfes und der Schlacht? Wo denn ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt, der Ostwind sich über die Erde zerstreut? Wer furchte der Regenflut einen Wassergraben und einen Weg der donnernden Gewitterwolke, um regnen zu lassen und auf ein Land ohne Menschen, auf die Wüste, in der kein Mensch ist, um zu sättigen die Öde und Verödung und um hervorsprießen zu lassen die Triebe des frischen Grases? Hat der Regen einen Vater oder wer hat die Tautropfen gezeugt? Aus wessen Schoß kam das Eis hervor und des Himmels Reif? Wer hat ihn geboren? Wenn sich das Wasser wie in einem Stein versteckt hält und die Fläche der Tiefe festgefügt ist. Knüpfst du die Bänder des Siebengestirns oder löst du die Fesseln des Orion? Kannst du die Tierkreisbilder hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Jungen? Hast du die Ordnungen des Himmels erkannt oder bestimmst du seine Herrschaft auf der Erde? Erhebst du deine Stimme zum Gewölk, sodass der Schwall des Wassers dich bedeckt? Entsendest du Blitze, sodass sie hinfahren und zu dir sagen, hier sind wir? Wer hat Weisheit in den Ibis gelegt oder wer hat dem Hahn Verstand gegeben? Wer kann in Weisheit die Wolken zählen und die Krüge des Himmels? Wer kippt sie um? Wenn das Erdreich hart wird wie gegossenes Metall und die Schollen aneinander kleben. Erjagst du für die Löwen die Beute und stillst du die Gier der jungen Löwen, wenn sie sich auf ihren Lagern ducken, im Dickicht auf der Lauer sitzen? Wer stellt dem Raben sein Futter bereit, wenn seine Jungen zu Gott schreien, umherirren ohne Nahrung? Kennst du die Wurfzeit der Steinböcke? Beobachtest du das Kreisen der Hirschkühe? Zählst du die Monate, die sie erfüllen muss, und kennst du die Zeit ihres Werfens? Sie kauern sich, lassen ihre Jungen durchbrechen, entledigen sich ihrer Wehen, ihre Kinder werden stark, wachsen auf im Freien, sie ziehen hinaus und kehren nicht mehr zu ihnen zurück. Wer hat den Wildesel frei laufen lassen? Und wer hat die Fesseln des Wildlings gelöst, dem ich die Steppe zur Behausung machte und zu seiner Wohnung das salzige Land? Er lacht über das Getümmel der Stadt, das Geschrei des Treibers hört er nicht. Was er auf den Bergen erspäht, ist seine Weide, und allem Grün spürt er nach. Wird der Büffel dir dienen wollen oder wird er an deiner Krippe übernachten? Hältst du den Büffel in der Furche an einem Seil oder wird er die Talgrunde hinter dir eggen? Traust du ihm, weil seine Kraft so groß ist, und überlässt du ihm deine Arbeit? Kannst du dich auf ihn verlassen, dass er dein Korn heimbringt und das Getreide für deine Tenne einsammelt? Munter schwingt sich der Flügel der Straßenhenne. Ist es die Schwinge des Storches oder des Falken? Denn sie überlässt ihre Eier der Erde und lässt sie auf dem Staub warm werden. Und sie vergisst, dass ein Fuß sie zerdrücken und das Wild des Feldes sie zertreten kann. Sie behandelt ihren Jungen hart, als gehörten sie ihr nicht. War ihre Mühe umsonst? Es erschüttert sie nicht. Denn Gott ließ sie die Weisheit vergessen und gab ihr keinen Anteil an der Einsicht. Wenn sie dann aber in die Höhe schnellt, lacht sie über das Ross und seinen Reiter. Gibst du dem Ross die Kraft, bekleidest du seinen Hals mit einer Mähne? Bringst du es zum Springen wie die Heuschrecke? Schrecklich ist sein hoheitsvolles Schnauben. Es scharrt in der Ebene und freut sich an seiner Kraft. Es zieht aus den Waffen entgegen. Es lacht über die Furcht und erschrickt nicht und kehrt vor dem Schwert nicht um. Über ihm klirrt der Köcher, die Klinge von Speer und Kurzschwert. Mit Ungestüm und Erregung schlürft es den Boden und lässt sich nicht halten, wenn das Horn ertönt. So oft das Horn erklingt, ruft es Hui, und schon von weitem wittert es die Schlacht, das Lärmen des Obersten und das Kriegsgeschrei. Schwingt sich Kraft deiner Einsicht der Falke empor, breitet seine Flügel für den Südwind, oder erhebt sich auf deinen Befehl der Geier so hoch oder baut in der Höhe sein Nest? Den Fels bewohnt er und horstet dort auf der Felsenzacke und der Burg. Von dort aus erspäht er Nahrung, in die Ferne blicken seine Augen. Seine Jungen gieren nach Blut, und wo Erschlagene sind, da ist er. Und der Herr antwortete dem Hiob und sprach, mit dem Allmächtigen will der Tadler rechten, der da Gott zurechtweist. Er antwortete darauf. Da antwortete Hiob dem Herrn und sagte, siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und will nicht mehr antworten, und zweimal, und ich will es nicht wieder tun. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, gürte doch wie ein Mann deine Lenden. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Willst du etwa mein Recht zerbrechen, mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Oder hast du einen Arm wie Gott und donnerst du mit einer Stimme wie er? Schmücke dich doch mit Erhabenheit und Hoheit, in Majestät und Pracht kleide dich. Streue die Ausbrüche deines Zorns umher und schaue alles Hochmütige an und erniedrige es. Schaue alles Hochmütige an, beuge es und tritt die Gottlosen nieder auf ihrer Stelle. Verbirg sie allesamt im Staum, banne sie selbst an einen verborgenen Ort. Denn werde auch ich dich preisen, weil deine Rechte dir zu Hilfe kommt. Siehe doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Gras frisst er wie das Rind. Sieh doch seine Kraft in seinen Lenden und seine Stärke in den Muskeln seines Bauches. Er lässt seinen Schwanz gleich einer Zeder hängen, die Sehnen seiner Schenkel sind dicht geflochten. Röhren aus Bronze sind seine Knochen und seine Gebeine wie Stangen aus Eisen. Er ist der Anfang der Wege Gottes. Der ihn gemacht hat, hat ihm sein Schwert beschafft, denn die Berge bringen ihm Tribut und alle Tiere des Feldes, die dort spielen. Unter Lotusbüschen lagert er im Versteck von Rohr und Sumpf. Die Lotusbüsche, sein Schatten bedecken ihn, es umgeben ihn die Bachpappeln. Siehe, der Strom schwillt mächtig an, er hastet nicht davon. Er fühlt sich sicher, selbst wenn ein Jordan gegen seinen Mund hervorbricht. Wer kann ihm in seine Augen greifen, ihm in der Falle die Nase durchbohren? Ziehst du den Leviathan mit der Angel herbei oder hältst du mit dem Seil seine Zunge nieder? Kannst du einen Binsenstrick durch seine Nase ziehen und mit einem Dorn seine Kinnlade durchbohren? Wird er dich lange anflehen oder dir schmeichelnde Worte geben? Wird er einen Bund mit dir schließen, dass du ihn zum Knecht nimmst für ewig? Willst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel und ihn für deine Mädchen anbinden? Werden die Handelsgenossen um ihn feilschen, ihn verteilen unter die Kaufleute? Kannst du seine Haut mit Spießen spicken und seinen Kopf mit der Fischharpune? Lege nur deine Hand an ihn, denk an den Kampf, du wirst es nicht noch einmal tun. Siehe, die Hoffnung auf ihn erweist sich als trügerisch. Wird man nicht schon bei seinem Anblick niedergeworfen? Niemand ist so tollkühn, dass er ihn aufreizte. Und wer ist es, der vor mir bestehen könnte? Wer hat mir zuvor gegeben, dass ich ihm vergelten sollte? Was unter dem ganzen Himmel ist, gehört es. Nicht schweigen will ich von seinen Gliedern und von seiner Kraftfülle und von der Schönheit seines Baus. Wer deckt in die Oberseite seines Gewandes auf? In sein Doppelgebiss, wer dringt da hinein? Wer öffnete die Türflügel seines Gesichts? Rings um seine Zähne lauert Schrecken. Ein Stolz sind die Schuppenreihen verschlossen und fest versiegelt. Eins fügt sich ans andere und kein Hauch dringt dazwischen. Eins haftet am anderen. Sie greifen ineinander und trennen sich nicht. Sein Niesen strahlt Licht aus und seine Augen sind wie die Wimpern der Morgenröte. Aus seinem Rachen schießen Fackeln, sprühen feurige Funken hervor. Aus seinen Nüstern fährt Rauch wie aus einem angefachten und glühenden Kochtopf. Sein Atem entzündet Kohlen und eine Flamme fährt aus seinem Rachen. In seinem Hals wohnt Stärke und vor ihm hüpft die Angst her. Die Wampen seines Fleisches haften zusammen, sind ihm fest angegossen, unbeweglich. Sein Herz ist fest wie Stein und fest wie der untere Mühlstein. Vor seinem Erheben fürchten sich Machthaber. Vor Bestürzung ziehen sie sich zurück. Trifft man ihn mit dem Schwert, er hält nicht stand, noch Speer, noch Wurfspieß oder Harpone. Er hält Eisen für Stroh und Kupfer für faules Holz. Der Pfeil kann ihn nicht vertreiben, Schleudersteine verwandeln sich für ihn in Stoppeln. Wie Stoppeln gilt ihm die Keule und er lacht über den Aufprall des Kurzschwertes. Unter ihm sind scharfe Tonscherben, auf dem Schlamm breitet er seinen Dreschlichten aus. Er bringt die Meerestiefe zum Sieden wie ein Kochtopf, macht das Meer wie einen Salbentopf. Hinter sich lässt er den Pfad hell werden, man hält die Tiefe für graues Haar. Auf Erden ist keiner ihm gleich, ihm, der zur Unerschrockenheit geschaffen ist. Auf alles Hohe blickt er herab, er ist König über alles stolze Wild. Und Gott antwortete dem Hiob, und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich dir meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Und es geschah, nachdem der Herr jene Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas von Teman, mein Zorn ist im Brand gegen dich und gegen deine beiden Freunde, denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Und nun nehmt euch 7 Stiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch, und Hiob, mein Knecht, soll für euch Fürbitte tun. Nur ihn will ich annehmen, damit ich euch nicht Schimpfliches antue, denn ihr habt über mich nicht Wahres geredet wie mein Knecht Hiob. Da gingen Eliphas von Teman und Bildad von Schuach und Zophar von Naama hin und taten es, wie der Herr zu ihnen geredet hatte. Und der Herr nahm Hiob an. Und der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob getan hatte, auf das Doppelte. Da kamen zu ihm all seine Brüder und all seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten, und sie aßen mit ihm Brot in seinem Haus und sie bekundeten ihm ihre Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Und sie gaben ihm jeder eine Kesita und jeder einen goldenen Ring. Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang und überkam 14.000 Schafe und 6.000 Kamele und 1.000 Gespanne Rinder und 1.000 Eselinnen. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und er gab der ersten den Namen Jemima und der zweiten den Namen Kezia und der dritten den Namen Keren-Hapuch. Und so schöne Frauen wie die Töchter Hiobs fanden man im ganzen Land nicht. Und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil mitten unter ihren Brüdern. Und Hiob lebte nach diesen Ereignissen noch 140 Jahre. Und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder 4 Generationen. Und Hiob starb alt und der Tage satt. Jetzt kommt los.
Ja, danke Peter für das Lesen des Textes. Kennst du ja aus der Schule, lange Texte lesen. Und auch für die Einleitung. Und das ist natürlich so, wenn wir in das Leben von Hiob schauen, was so in den ersten zwei, drei Kapiteln uns so dargestellt ist, was da so passiert. Es ist ja wahrscheinlich, oder es ist ja wahrhaftig ein stürmischer Abschnitt in Hiobs Leben. Wir wissen ja nicht genau, wie lange, wann das alles passiert ist, diese ganzen Hiobs-Botschaften. Aber es ist wirklich stürmisch, so würden wir es wahrscheinlich auch bezeichnen. Ja? Und irgendwie das dieser Gedanke des Sturms irgendwo, der durchzieht das ganze Buch Hiob. Weil es fängt auch irgendwo mit einem Sturm an, oder der Sturm steht ganz am Anfang. Ja? Hiob verliert seinen ganzen Besitz, seine Habe, und wodurch verliert er alle seine Söhne und Töchter auf einen Streich durch einen Sturm. Das Haus stürzt ein. Und dann dieser extreme Kontrast, wie ich es finde, diese siebentägige Trauer von Hiob und seinen Freunden, die findet in völliger Stille und Schweigen statt. Einfach nur da sitzen und schweigen und trauern. Aber ich glaube, diese äußerliche Stille, die trügt. Denn das sehen wir ja auch in den ganzen folgenden Kapiteln, innerlich stürmt es in Hiob. Und das bringt er auch direkt in seiner ersten Klage am Ende von Kapitel 3, lesen wir das deutlich zum Ausdruck. Und da seht ihr auch schon den Vers hier vorne, da sagt Hiob: Wovor mir Angst war, das hat mich getroffen. Wovor mir graute, das kam über mich. Hatte ich nicht Frieden, nicht Ruhe, nicht Rast? Und dann kam das Toben, dann kommt der Sturm. Und dieses Bild vom Sturm als Beschreibung seines Lebens, das, was er gerade erfährt, das zieht sich im Buch Hiob durch wie ein roter Faden. Und in Kapitel 9, da sagt er: Er, der mich im Sturm zermalmt, meine Wunden grundlos vermehrt. Er erlaubt mir nicht, Atem zu schöpfen, sondern füllt mich mit bitterem Leid. Und die nächsten beiden Verse sind nicht in Hiob 9, das ist falsch, sondern die finden sich in Kapitel 30, also viele, viele, viele Kapitel später. Und man merkt einfach auch Hiobs Klage und gegen Gott und auch das und eben dieses Unverständnis für Gottes Handeln, für seine Situation, das verschärft sich. Kapitel 30, also die beiden Verse: Du hast dich mir in einen unbarmherzigen Feind verwandelt. Mit deiner gewaltigen Hand widerstehst du mir. Du setzt mich dem Sturm aus. Lässt mich dahin fahren, lässt mich vergehen in Unruhe. Doch dann kommen wir in das Kapitel 38 und Gott spricht. Der Schöpfer kommt zu Wort. Aber auf welche Art und Weise tut er das? Also ich würde eine große Stille eigentlich erwarten. Ja, eine große Ruhe. Und das lesen wir ja auch an anderen Stellen in der Bibel. Gott, er begegnet einem auch ebenfalls völlig ausgebrannten und lebensmüden Propheten Elia nach diesem Sieg über die Baalspriester. Wie begegnet ihm Gott? Und das lesen wir in 1. Könige 19, Vers 12. Ich lese die Verse. Auch da kommt ein Sturm. Man sollte meinen, jetzt kommt Gott. Nee, da steht: Jahwe war nicht in dem Sturm. Und dann kommt ein Erdbeben und ein Feuer. Überall ist Gott nicht. Und dann kommt dieses säuselnde, dieser Wind. Und als Elia das hört, weiß er, jetzt kommt Gott. Also für ihn war irgendwie klar, jetzt kehrt Ruhe ein, jetzt begegne ich Gott. Ja, oder Jesus, als er auf dem Sturm ist, in dem Schiff, er schläft. Ja, Jesus, die Jünger haben Angst und Jesus stillt den Sturm. Wir lesen in Matthäus 8, da stand er auf und befahl den Winden und dem See und es entstand eine große Stille. Und was Hiob sich ja wünscht, wonach er sich sehnt, was er braucht, ist diese Stille. Antworten auf seine Fragen, Ruhe für seine Seele. Doch nochmal zurück zu diesem ersten Versen aus Kapitel 38. Was lesen wir dort? Da antwortete Jahwe aus dem Sturm und sagte zu Hiob: Wer verdunkelt da den Beschluss mit Worten, denen das Wissen fehlt? Steh auf und zeige dich als Mann, dann will ich dich fragen und du belehrst mich. Also es kehrt nicht die große Ruhe ein, wie man es hätte denken können. Hiob wird also nicht von Gott in weiße Kissen von Stille und Frieden gebettet. Gott antwortet mitten im Sturm. wenn man das Kapitel 37 liest, da redet ja der Elihu zum letzten Mal und er sagt, hört, hört auf das Donnern seiner Stimme und auf das Grollen, das aus seinem Mund hervorkommt. Also es ist wahrscheinlich so gewesen, muss man sich mal vorstellen. Ja, Hiob hat nichts mehr, der sitzt da draußen, ist krank, alles Mist und dann auch noch Mistwetter. Ja, kommt ein Gewitter, so stelle ich mir das vor, also wo man denkt so, nee, bitte nicht das auch noch. Also dieser Sturm, und ich glaube, es ist beides. Es war, vielleicht zog in der Tat gerade so eine Schlechtwetterfront über Uz. Aber ich glaube, auch dieses innere Aufgewühltsein, der innere Sturm, der in Hiob war, das war beides, von außen und von innen. Und ich sehe eine erste Lektion, die ich für mich daraus ziehe, ist, Gott antwortet und er handelt inmitten oder auch durch die Stürme meines Lebens. Und es ist nicht so, dass wir immer beten müssen, Gott, du nimm erst alles um mich herum weg, beruhig alles, gib mir Frieden und Ruhe und dann kann ich auf deine Stimme hören. Ich glaube, so sollten wir nicht beten. Und so handelte er nicht bei Hiob. Ja, manchmal handelt Gott wie bei Elia und er kommt zur Ruhe, es entsteht eine Stille. Aber manchmal begegnet mir auch Gott gerade inmitten des Sturms oder auch durch Stürme. Ich denke an meinen Onkel, ein Seemann von Hause aus gewesen, als Kind zum Glauben gekommen, viele Jahre, Jahrzehnte, ja, den Glauben verloren. Und dann irgendwann mal war er auf hoher See mit seiner Frau und da kam ein echter Sturm. Und das hat ihn wieder zurückgebracht zu seinem Glauben. Sehr eindrücklich, oder? Ich weiß noch aus dem Bruder, ein älterer Bruder aus meiner Heimatgemeinde, ja, der auch inmitten des Sturms des Krieges, wo die ihm alles um die Ohren flog, ja, in dieser Stunde gesagt hat, Herr, wenn du mich hier rausholst, wenn du mich rettest, dann mache ich mit dir ernst. Und das hat er auch getan. Er ist da treu geblieben, einer ehemaligen der Ältesten in der Gemeinde. Und auch Jesus, er stillt nicht immer nur den Sturm, manchmal, er kommt ja auch mitten im Sturm, er läuft übers Wasser, ja, der Sturm ist noch da, er läuft und die Jünger haben Angst und denken, er ist ein Gespenst. Ja, so ist Gott. So widersprüchlich manchmal und doch ganz wundervoll auf unterschiedliche Art und Weise. Das lerne ich für mich. Aber es ist nicht nur die Art und also nicht die äußeren Umstände, wie Gott spricht, sondern es ist auch das, was er sagt. Nämlich, wie er sich offenbart in der Souveränität. Und da gebe ich mal weiter an den Burkhard.
Vielen Dank. Ja, der 40 Vers 8 wurde gelesen. Willst du im Ernst mein Recht bestreiten, mich schuldig sehen, damit du Recht bekommst? Peter hat es in der Einleitung gesagt, warum Gott? Wie kannst du sowas zulassen? Eine Frage, die nicht nur den Hiob essentiell beschäftigte, sondern ich denke, die auch uns mitten ins Leben trifft und Generationen beschäftigt, Christen wie Nichtchristen. Es geht um die Souveränität Gottes. Und das ist eine Eigenschaft, denke ich, mit der wir Menschen einige Schwierigkeiten haben. Ist ein Gott, der die Gerechten leiden lässt, der Not und Elend scheinbar hilflos zusieht, souverän? Ist ein Gott souverän, wenn wir nach Syrien und der Türkei, die Ukraine und zahlreiche andere Orte blicken? Kann Gott wirklich souverän sein, wenn ein Missionar, der am weitesten mit der Sprache ist, durch Krankheit, durch familiäre Umstände das Einsatzland verlassen muss? Das geschieht immer wieder in unserer Arbeit bei Ethnos. Jerry Bridges sagt in seinem Buch Gottvertrauen Folgendes. Finde ich ein interessantes Zitat. Um Gott in schwierigen Zeiten vertrauen zu können, müssen wir an der Souveränität Gottes, seine Liebe und seine Weisheit glauben. Von diesen drei Eigenschaften scheint mir die Souveränität Gottes am häufigsten und am stärksten in Frage gestellt zu werden. Mir scheint, wir erlauben Gott überall zu sein, nur nicht auf seinem Thron, um von dort aus sein Universum nach seinem Wohlgefallen und nach seinem souveränen Willen zu regieren. Soweit Jerry Bridges. Ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich Souveränität? Und dieser Begriff bezeichnet die Fähigkeit einer Person zu ausschließlich rechtlicher Selbstbestimmung. Auf staatlicher Ebene würde man sagen, es ist die Letztentscheidungsbefugnis. Also, es ermöglicht einem Herrscher, sein Recht auch gegen den Willen der Untertanen verbindlich durchsetzen zu können. Mit anderen Worten heißt Souveränität, tun und lassen zu können, was immer mir gefällt. Für nichts und gegenüber niemanden rechenschaftspflichtig zu sein. Es ist das Recht und die Fähigkeit, wirklich alles ohne Erklärung, Erlaubnis und Entschuldigung tun zu dürfen. Das ist ja das letztlich auch, woran der Hiob so gehadert hat. Er wollte ja mit Gott in den Gerichtsstuhl, sozusagen in die Verteidigerposition bringen. Aber letztlich ist die Souveränität die Eigenschaft, die es erlaubt, Gott Gott sein zu dürfen. Und das Tröstliche ist auch, ich denke, das wird uns auch deutlich, dass Souveränität in keinen anderen Händen sicher wäre als allein bei Gott. Nur wenn er sie ausübt, besteht keine Gefahr von Machtmissbrauch oder Willkür. Und ich denke, so eines der besten Anschauungsbeispiele für Gottes Souveränität finden wir sicherlich in der Schöpfung. Und deshalb nutzt Gott in seiner Antwort an den Hiob ja so viele Beispiele aus der Natur, die der Peter vorgelesen und mit so starken Bildern auch gezeigt hat. Arthur Pink hat ein interessantes Zitat dazu gebracht auch. In den großen Weiten der Ewigkeit, die weiter zurückreichen als 1. Mose 1,1, war das Universum ungeboren und die Schöpfung bestand nur in der Absicht des großen Schöpfers. In seiner großen Erhabenheit wohnte Gott allein. Es war sein souveränes Recht, einerseits die erhabenen Seraphim zu erschaffen, die im Umkreis seines Thrones glühen, und andererseits das winzige Insekt, das vergeht, bevor es eine Stunde alt ist. Wenn der allmächtige Gott entschied, ein Universum der Abstufungen zu schaffen, vom erhabenen Seraph bis zum kriechenden Reptil, von kreisenden Welten bis zu schwirrenden Atomen, von Mikrokosmos zum Makrokosmos, anstatt völliger Gleichförmigkeit. Jetzt schließt er, wer war da, seinen souveränen Willen in Frage zu stellen? Und das kommt so raus in dem Text, den der Peter gelesen hat. Die Bibel sagt über Gott, wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Und schauen wir uns allein diese Beispiele in der Tier- und Pflanzenwelt an. Denn eins steht fest, man kann nicht die Genialität der Schöpfung bis ins kleinste Detail verfolgen, ohne darüber zum Staunen und zur Anbetung Gottes zu kommen. Haben wir eben gehört, Hiob 41,3. Alles, was unter dem ganzen Himmel ist, gehört mir. Und noch eine weitere Bibelstelle. Gott tut alles, was er will, im Himmel und auf der Erde. Psalm 135, Vers 6. Und Gott hat nicht nur alles erschaffen, sondern er hat jedem Tier, jeder Pflanze Eigenarten gegeben, den Tieren Instinkte und im Kosmos Regeln, die wir oft unbedacht als Naturgesetze bezeichnen. Aber Psalm 103, Vers 19 heißt es, der Herr hat seinen Thron im Himmel und sein Reich herrscht über alles. Auf seinen Plan hin regnet es Feuer und Schwefel über Sodom. Sein Geheiß teilt sich das Wasser. Nur er kann bewirken, dass die Freunde Daniels nicht einmal Brandgeruch an ihren Kleidern tragen, während alle um sie herum durch die Hitze des Ofens verbrennen und hungrige Löwen eine Fleischnahrung in Form von Daniel nicht gierig verschlingen. Da ist nichts auf dieser Erde, was nach seinem Willen und Plan geschehen müsste. Nochmals Psalm 135. Gott tut alles, was er will, im Himmel und auf der Erde. Und jetzt kommen wir dahin zu dem Hiob. Und wenn es an uns Menschen geht, denke ich auch, dann wird das so ein bisschen prekärer. Aber ich möchte mal so diese klare Frage stellen. Warum sollte es uns befremden, dass Gott es gefällt, einem Menschen 5 Talente zu geben, einem anderen 3 und einem weiteren eines? Warum sollte es uns befremden, dass Gott unterschiedliche Gesundheit geschaffen hat? Einer hat eine gute Körperbeschaffenheit, ein anderer ist kränklich, ein anderer ist behindert. Einer wird in den Tiefen des Urwaldes geboren, ein anderer im Wohlstand des Westens. Einige werden in ihrer Kindheit dahingerafft, andere dürfen bis ins hohe Alter Wohlstand und Gesundheit erleben. Während einigen scheinbar alles mühelos zufällt, müssen andere für jedes und alles hart arbeiten. Wir Menschen suchen so oft nach Ursachen und Begründungen. Warum ist das bei mir so und bei dem anderen anders? Es ist Gott, der die Menschen gemacht hat und der sie verschieden gemacht hat. Und ich denke, wir können diese Unterschiede und Ungleichheiten einfach nicht erklären. Paulus sagt in Römer 9, ist Gott ungerecht? Und das ist ja die Frage, die hier auch so aufpoppt bei dem Hiob. Das ist ungerecht. Und dann sagt er sofort hinterher, das sei ferne. Das ist die stärkste Form der Verneinung. Auf gar keinen Fall. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wem ich mich erbarme. Und ich werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht am Wollenden, auch nicht am Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Ja, o Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott richten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton? Aus demselben Material, das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Und das führt uns zum Schluss zu dieser spannenden Frage, ob Gott nicht nur die Gläubigen lenkt, sondern auch die Ungläubigen. Und da gibt es ja nur zwei Alternativen. Entweder herrscht er über alles und alle, oder er wird beherrscht. Entweder kann er seinen Willen durchführen, oder seine Geschöpfe durchkreuzen seine Pläne. Bei Hiob sehen wir das am Beginn des Buches, wo wir Einblick in diese himmlische Schauplatz bekommen. Auch davon hat Peter erzählt. Die Frage an dich und mich ist, können wir glauben, dass jede Handlung, selbst die des Gottlosesten, seiner Kontrolle untersteht und sie das tun müssen, manchmal auch ohne es selbst zu wissen, wozu es Gott gebraucht? Das ist eine spannende Frage. In Sprüche 16 heißt es, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt den Schritt. Oder des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er leitet es, wohin er will. Sprüche 21. Wer wagt es, seine Pläne und Hoheitsrechte ihm streitig zu machen? Der Hiob, der irrte in dem Punkt, dass er meinte, Gott müsse ihm doch nun auch antworten und erklären, warum all dieses fürchterliche Leid auf ihn zugekommen war. Aber Souveränität, ich denke, das haben wir begriffen, wie sie Gott innehat, bringt es mit sich, dass er eben keinem Menschen Rechenschaft geben muss. Jesaja 46, 10, was mir gefällt, das vollführe ich. Jerry Bridges nochmal, aus Gründen, die nur er kennt, lässt Gott zu, dass Menschen entgegen und ungeachtet seines geoffenbarten Willens handeln. Aber er lässt niemals zu, dass sie gegen seinen souveränen Willen handeln. Und da stellt sich für mich, so wie der Markus das vom Sturm gesagt hat, auch ganz konkret die Frage, können wir angesichts dessen ihm vertrauen und uns das schenken lassen, was im Psalm 121 steht, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Gott ist souverän. Und diese Frage nach der Souveränität Gottes, das ist nicht nur ein theologisches oder ein theoretisches Gedankengebilde. Nein, diese Frage berührt unser ganz persönliches Leben. Übrigens berührt sie auch unsere Gebete. Denn Gebet geht von der Souveränität Gottes aus. Wenn Gott nicht souverän wäre, hätten wir keinerlei Gewissheit, dass Gott in der Lage ist, unsere Gebete nicht nur zu hören, sondern auch zu erhören. Und Gottes Souveränität gemeinsam mit seiner Weisheit und Liebe, das sind die Basis für unser Vertrauen. Und daher ist Gebet Ausdruck unseres Vertrauens. möchte mit zwei Zitaten schließen. Noch einmal Jerry Bridges. Die Überzeugung, dass Gott in allem, was unser Leben betrifft, souverän ist, ist entscheidend für unser Vertrauen ihm gegenüber. Wenn es auch nur ein einziges Ereignis im ganzen Universum gibt, das außerhalb seiner souveränen Herrschaft geschehen kann, können wir ihm nicht vertrauen. Seine Liebe mag grenzenlos sein, doch wenn seine Macht begrenzt ist und sein Plan vereitelt werden kann, können wir ihm nicht vertrauen. Das ist eine zu Ende gedachte Konsequenz. Und schließlich Margaret Clarkson hat es so ausgedrückt: Die Souveränität Gottes ist der Felsen, an den sich das menschliche Herz im Leid klammern muss. Die Umstände in unserem Leben sind kein Zufall. Sie mögen das Werk des Bösen sein, aber unser souveräner Gott hält das Böse fest in seiner mächtigen Hand. Alles Böse ist ihm unterworfen und kein Übel kann seine Kinder treffen, ohne dass er es zulässt. Und damit übergebe ich dir, Jürgen.
Ja, ihr Lieben, was macht das jetzt mit Hiob? Und was macht das mit dir? Und was macht das mit mir? Ja, wenn du dir vorstellst, dass Gott so zu dir redet in deinen Lebenssituationen. Ich lese uns nochmal kurz dazu den Text, Hiob 42. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte: Ich habe erkannt. Ich habe erkannt. Das ist schon mal gut. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich dir meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Das ist die verbale Reaktion vom Hiob auf diese Reden Gottes. Und wir haben schon gehört, wie Gott also aus dem Sturm zu Hiob redete. Wahrhaft majestätisch, sagt auch Warren Wiersbe. Gott hat hier nicht nur irgendwelche Gedanken über sich, über die Schöpfung mitgeteilt, sondern er hat sich selbst offenbart. Seine Souveränität, Burkhard, richtig. Seine Souveränität und alleinige Allmacht. Es sind 77 Fragen tatsächlich. Ich habe es jetzt nicht gezählt, der Warren Wiersbe hat es gezählt. Es sind 77 Fragen, die Gott dem Hiob stellt. 77, ne? Das erinnert uns an die Vollständigkeit. Und damit sind wir wieder bei, ne, die vollständige Macht Gottes. 77 Herausforderungen und nicht eine einzige davon konnte der Hiob entweder beantworten oder Gott gleichtun. Und wir im Übrigen auch nicht. Hiob hat null Macht und Gott all Macht. Das ist der kleine Unterschied, den wir doch so erkennen müssen. Ja, beim Lesen des Textes der Rede Gottes müssen wir auch anerkennen, dass wir Gott auch nicht nur ansatzweise erklären können. Wir von uns aus, wenn wir das Wort nicht hätten und den Heiligen Geist, dann würde es uns ganz dann hätten wir ein ganz kleines Wissen, ne? Wenn überhaupt. Ja, aus uns heraus, dass wir aus uns heraus irgendetwas schaffen könnten, wenn Gott uns nicht die Kraft und das Gelingen schenken würde. Ja, wir können keinen einzigen Atemzug machen, das hatte der Heiko auch letzte Woche in seiner Predigt gesagt. Wir können keinen einzigen Atemzug machen, ohne dass Gott das bewirkt oder zulässt. Und Gott kann jederzeit auch einen Strich drunter machen. Wir können das auch nicht erklären, das Wunder des Lebens zum Beispiel. Ja, ich habe mir mal so vorgestellt, wenn so ein ungeborenes Baby im Bauch der Mutter, wer sagt dem Herzen denn, dass es schlagen soll? Ja, irgendwann kommen die Zellen, werden ein paar mehr und dann schlägt das Herz. Also es ist ein Wunder Gottes. Wer kann das erklären? Ich nicht. Gott verfolgte mit seinem Reden über die alleinige Souveränität nämlich ein Ziel mit Hiob. Hiob hatte versucht, gegenüber seinen Freunden Gott zu erklären, zu deuten. Er hatte sich dazu von sich aus offenbar in der Lage gefühlt, seine Lebenssituation erklären zu können. Gottes Handeln oder Gottes Reden oder Gottes Wirken zu erklären. Ja, das geht über die Erkenntnis des Guten und Bösen hinaus. Ja? Wir erinnern uns, da war mal was mit einem Baum. Ne? Genau. Ja, es bewirkt nämlich auch die Gefahr, dass wir uns der Ursünde doch etwas nähern. Die erste Sünde war die des Luzifers, der sein wollte wie Gott. Er wollte nicht mehr sein als Gott, interessanterweise. Er wollte sein wie Gott. Ja? Und dazu muss ich Gott auch erklären können. Ja, und dann kann ich auch sein wie er. Als Prediger ist man im Übrigen gut beraten, dass man sich seiner Position bewusst ist, nämlich, dass wir von der unfassbaren Schöpfung und Allmacht Gottes eher zu vergleichen sind wie ein Pferd, was vor einem Computer steht und versucht es zu erklären. Ja, das ist einfach mal so ein Bild. Was kann so ein Computer alles Gutes tun? Technisches Wunderwerk, aber das Pferd sucht vielleicht nur nach Heu. Ne? Und so sind wir irgendwo auch, wenn wir vor dieser Schöpfung stehen, wenn wir nicht Gottes Heiligen Geist hätten, ja, der uns in alle Wahrheit leitet und führt und auch zur rechten Zeit erinnert, was Gott Gutes getan hat und was Gott kann und dass er uns liebt. Übrigens gilt das nicht nur für Prediger, sondern für alle, die irgendwo im Reiche Gottes unterwegs sind. Gottes Ziel mit Hiob war, sagt Wiersbe, das Brechen seines Stolzes. Dieses Ziel hat Gott erreicht durch das Reden aus dem Sturm, auch durch heiligen Sarkasmus. Ja, er stellt Fragen, wo ganz klar ist, dass Hiob sie eigentlich nicht beantworten kann. Das nennt man Sarkasmus. Das war heiliger Sarkasmus. Und dann konnte Hiob ausrufen, jetzt habe ich erkannt, jetzt habe ich Gott mit eigenen Augen gesehen, vorher habe ich nur vom Hörensagen von ihm vernommen. Nicht in irgendeinem Leib konnte Hiob Gott sehen, Gott ist unsichtbar, Gott ist Geist, aber in diesen Reden Gottes, wo Gott sich ja selbst offenbart, also konnte Hiob ihn jetzt sehen. In dieser Souveränität. Und das führte bei Hiob zu Demut. Hiob nahm jetzt seine rechte Position ein, seine richtige Position. Und das erinnert an unseren Herrn Jesus, der sich von dir, von mir, von Hiob wünscht, lernt von mir. Denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Und Markus hat es eben gesagt, wann finden wir Ruhe für unsere Seelen? Dann, wenn wir demütig und sanftmütig sind von Herzen und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ja? Das heißt, wenn wir von diesem eigenen Denken drohen, ja, wenn wir denken, wir könnten Gott erklären, wenn wir das ablegen und wenn wir uns in die Demut begeben, dann kann Gott mit uns arbeiten. Dann werden wir Ruhe finden können für unsere Seelen. Noch zwei Fragen zum Schluss, die uns betreffen. Hören wir das Reden Gottes? Wenn du sein Reden nicht im leisen Säuseln des Windes wie bei Elia hörst, weil du vielleicht zu laut bist, ist zu viel los um deine Seele, du übertönst Gott selbst, auch das ist denkbar. Ja, man kann den Heiligen Geist bremsen, betrüben, dann lässt Gott dich aber nicht vom Haken, weil er dich lieb hat. Und dann kann es sein, dass er dann nicht aus dem leisen Säuseln des Windes zu dir spricht, sondern aus dem Sturm, weil er will dich erreichen. Es ist enorm wichtig, dass wir Gottes Reden hören, darauf lauschen, suchen. Gott möchte uns, dir, mir seinen Willen offenbaren für unser Leben, für mein eigenes Leben. in der Schöpfung. Ja, wir können durch die Schöpfung gehen und so tun, als wäre sie nicht da. Alles egal. Wir können aber auch begeistert sein von Gottes Schöpfung und uns bewusst machen, wie allmächtig Gott ist. Er begegnet uns mit seinem Willen in seinem Wort. Das steht uns zur Verfügung. Und natürlich in seinem Sohn. Ja, und er nutzt den Heiligen Geist, der bei uns andocken möchte. Ja, der uns immer wieder auf Jesus, auf Gott, auf sein Wort, auf seine Souveränität hinweisen möchte, der uns zum Gebet auffordert. Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, welches Ziel möchte Gott denn bei dir erreichen? Beim Hiob war es der Stolz. Gottes Ziel bei seinem Reden zu dir und mir könnte Wegweisung sein. Wir sind ihm halt nicht egal. Er liebt uns. Ich möchte nicht, dass wir falsche Wege gehen. Gott möchte Gemeinschaft mit dir und mir haben. Und wenn wir den Willen Gottes erkennen, können wir wahre Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir in die Demut kommen. Das ist sein höchstes Ziel mit uns. Dafür sind wir erschaffen worden, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Welches Ziel könnte Gott durch sein Reden, ob nur im Sturm oder im leisen Säuseln des Windes, sonst noch mit dir haben? Gibt es einen Auftrag im Reiche Gottes für dich? Sollst du anderen vergeben oder selbst um Vergebung bitten für irgendetwas, was noch da ist und nicht ausgeräumt? Sollst du anderen ein Zeugnis geben, ein Kanal seiner Liebe sein? Möchte Gott dir Lösungswege für dein Leben mitgeben? Oder möchte Gott, dass du seinen Sohn noch intensiver kennenlernst? Gott möchte durch sein Reden zu dir, zu mir, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Ja, es gibt diesen schönen Vers aus Daniel 10, die, die ihren Gott kennen, werden stark sein und entsprechend handeln. Man könnte auch reinschreiben, die, die Gott kennen, werden demütig sein und entsprechend handeln. Gott möchte seine Stärke in dich hineinlegen. Dafür muss man aber erst, wie Paulus, erkennen, dass wir aus uns heraus absolut schwach sind. Wir müssen uns selbst verleugnen, dann kann Gott in uns und durch uns wirken in seiner Kraft. Ich wünsche dir und mir, dass wir auf diese Weise auf Gottes Reden hören und ihn schauen können. Ja, dass du sagen kannst, jetzt habe ich Gott geschaut, wie er wirklich ist, sein Wesen. Und wenn du in der Bibel liest, wirst du seinen Sohn wiederfinden. Und Jesus sagt, wenn ihr mich schaut, habt ihr den Vater gesehen. Ja, also wir können Gott, den Vater, schauen, wie er wirklich ist. Und eines Tages bei ihm im Himmel werden wir ihn auch schauen, wie er ist. Wahrscheinlich ist Gott auch da Geist und wir werden ihn nicht leibhaftig sehen, sondern seinen Sohn. In der Gestalt des Lammes werden wir Gott schauen. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir uns wie Hiob von Gott in seinem Reden bewegen lassen, dass wir in diese rechte Position kommen und die Allmacht Gottes sehen und dann unsere richtige Position dazu. Lass uns zusammen beten. Stehen wir auf, wenn wir können.